Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir diskutieren hier jede Woche das, was man auch bei euch am Abendbrotstisch diskutieren würde, in der Familie oder im Freundeskreis. Und diesmal geht's um einen Leak, nämlich einen Gesetzesentwurf zur Cannabis-Legalisierung, der seit ein paar Tagen im Netz rumgeistert und in der Presse natürlich auch. Wir haben als These die Frage, ob die Cannabis-Legalisierung in Deutschland ein großer Fortschritt ist oder eine große Gefahr. Und wir wollen darüber diskutieren, auch wenn man sagen muss, wir sind uns da ziemlich uneinig, Jule.
Ja, bevor wir beginnen, hören wir nochmal schnell in ein Interview rein, das Bundeskanzler Olaf Scholz im letzten Sommer gegeben hat.
Herr Scholz, wann bubert's legal? Wann bubert's legal?
Wir haben ja beschlossen, dass wir Cannabis-Legalisierung vornehmen wollen.
Ja, und seit einigen Tagen könnte man wahrscheinlich mit bald bubert's legal antworten. Uns ist der Cannabis-Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum kontrollierten Umgang mit Cannabis, kurz CanG, geleakt worden. Wir haben für euch einen Blick in diesen Entwurf gewagt und wollen heute über Möglichkeiten und Chancen und Risiken diskutieren. Aber schauen wir uns erstmal an, was passiert ist. Die Legalisierung von Cannabis wurde in der Politik immer wieder angestoßen, diskutiert und dann doch fallen gelassen. Bisher ist das Thema an der Union gescheitert. In einem Podcast mit Christian Lindner und Ex-CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kam es zu folgendem Dialog.
Was genau für ein Problem mit Cannabis hast du?
Na, Cannabis ist am Ende ein Suchtmittel, wie es andere auch gibt, und nicht so harmlos jedenfalls, wie manchmal der Eindruck erweckt wird. Das Signal Cannabis ist nicht nur Freude und Spaß, sondern kann für zu viele jedenfalls auch zu großen Problemen führen. Und das Thema gehört für mich mitbesprochen.
Trifft das nicht genauso auf Alkohol zu?
Ja, das tut es. Ich kenne auch das Argument. Und Alkohol ist halt historisch, kulturell in Europa anders fundiert, einfach anders eingeführt. Ich nehme das auch als Argument ernst, finde halt nur weil das eine, was Schaden anrichten kann, erlaubt ist, das andere, was auch Schaden anrichten kann, auch zu erlauben, ist jetzt noch nicht per se nur logisch.
Seit der letzten Bundestagswahl und mit der Ampelkoalition weht in der Cannabis-Legalisierung ein neuer Wind. Die Grünen und Teile der SPD sind dafür und die FDP ist ebenfalls nicht abgeneigt, wobei inzwischen einige Stimmen aus der FDP wieder zurückgerudert sind. Der öffentliche Druck ist in der Sache nicht nur durch grüne Wahlversprechen groß. Auch international lassen sich mit den Niederlanden oder einigen Bundesstaaten in den USA Vorbilder und Modelle finden, an die sich die Bundesregierung rechtsstaatlich anlehnen könnte.
Und warum machen wir diese Sendung? Seit Generationen ist Legalized ein Teil verschiedener Subkulturen und Jugendkulturen. Tatsächlich sehen wir beide aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Cannabis-Legalisierung.
Ich glaube, dass entweder alle halbwegs vertretbaren Drogen freigegeben werden sollten oder keine. So wie das jetzt passiert, bin ich gegen die Legalisierung.
Und ich denke aber, dass die Cannabis-Legalisierung ein richtiger erster Schritt ist, unabhängig davon, dass noch weitere folgen sollten.
Jetzt sieht es wirklich so aus. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, als ich die letzten Tage diesen Entwurf gesehen habe und so zum ersten Mal in einer Gesetzesform gesehen habe, dass es legalisiert werden sollte, fand ich das schon irgendwie absurd, weil man hat jetzt so lange drüber gesprochen und mir ging es so, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt passiert es wirklich. Ich meine, es wurde ja auch immer wieder angesprochen, angekündigt. Trotzdem ging es mir so, dass ich irgendwie nicht so richtig bei dem Thema dran geglaubt habe und irgendwie dachte, dass das so ausgesessen wird und man wieder irgendwie zu dem Schluss kommt, dass es ja nicht stattfinden wird.
Ja, vor allem, weil es ja schon verschiedene Ansätze gab, auch innerhalb der Ampel, die dann zum guten Teil geschreddert werden mussten, weil die in Konflikt gerieten mit der EU-Kommission. Will sagen, die Ampel dachte am Anfang wahrscheinlich, ist relativ easy, kriegen wir hier schnell durch. Gibt es ja auch in anderen EU-Ländern. Und dann war aber klar, nee, so einfach ist das nicht. Das verstößt dann zum Teil zumindest gegen EU-Recht.
Jetzt sind wir ja bei diesem ganzen Thema recht unterschiedlicher Meinung. Es gibt aber auch noch einen Fakt, was den Gebrauch angeht. Und zwar habe ich in meinem Leben schon gekifft und du noch nicht.
Ja. Das kann man so feststellen. Erstmal, meine Drogenerfahrungen sind ohnehin irrwitzig gering. Also dafür, dass ich eigentlich für die Freigabe von den allermeisten Drogen bin, habe ich die einfach noch gar nicht probiert. Finde ich aber gar nicht schlimm. Im Gegenteil.
Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Mir geht's aber ehrlich gesagt eher so, weil ich ein paar Mal in meinem Leben gekifft habe und mir das wirklich extrem nicht gut getan hat, dass ich dann trotzdem irgendwie verwundert bin, dass man so einen Unterschied macht jetzt zwischen chemischen Drogen, also ich sage es mal Kokain, MDMA, Ecstasy, LSD und Cannabis. Also ich finde diese Abstufung, wenn man sich das jetzt so wie eine Treppe vorstellt und man sagt so, auf der ersten Stufe ist Alkohol und Zigaretten und dann kommt irgendwie 2-3 Stufen lang nichts und dann kommt Cannabis und dann kommt 10 Stufen lang nichts und dann kommen irgendwie die harten Drogen, dann möchte ich schon sagen, dass ich diese 10 Stufen zwischen Cannabis und den anderen Drogen nicht richtig verstehen kann. Also mir ging es tatsächlich irgendwie auch auf Cannabis mit am schlechtesten. Ich fand, das waren keine schönen Erfahrungen und ich finde es ganz, ganz komisch, diese Abstufungen zu machen und zu sagen, okay, das ist jetzt so das nächste Ding und das ist ja okay und dann kann man nochmal über alles Weitere sprechen. Und deswegen glaube ich schon, dass es schwierig ist, gerade von diesem Drogenverständnis her zu sagen, ja, Cannabis sollte jetzt als nächstes legalisiert werden, weil das ist der einzig logische Schritt. Ich finde auch, dass es ein logischer Schritt ist. Also versteht mich nicht falsch. Mir geht es nicht darum zu sagen, ich finde alle Drogen total schrecklich und schlecht. Ich finde aber, dieser Schritt begünstigt diese Abstufung, dass man sagt, ja, da kommt eben Zigaretten, Alkohol, dann Cannabis und dann lange nichts. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass, und es gibt dazu Modelle, wir werden heute darüber auch sprechen, mehr legalisiert werden sollte. Ich glaube auch, dass Eigenverantwortung total richtig und wichtig ist im Konsum von Substanzen. Aber da jetzt eine Abstufung zu machen und zu sagen, Cannabis ist okay und den Rest, den trauen wir euch nicht zu, da geht es mir wirklich anders.
Wenn ich mir so die Debatten anschaue in den letzten eigentlich Jahrzehnten, weil es ja schon sehr lange intensiv diskutiert wird, auch manchmal so juristisch diskutiert wird, da gibt es so ein Evergreen in der Debatte. Das findet sich auch auf Twitter immer wieder so Argumente wie, ja, es ist ja noch nie jemand an Cannabis gestorben und an Alkohol sterben alle 5 Minuten Leute. Das Problem ist, dass auch so in meinem erweiterten Freundeskreis es ganz viele Leute gab, die gesagt haben, nee, Cannabis ist eigentlich total harmlos. Mhm. Und das stimmt so nicht. Das stimmt auch, das ist eigentlich auch wissenschaftlich so gar nicht haltbar. Cannabis ist gar nicht harmlos und ich halte es für falsch, das als Argument zu benutzen. Ich glaube trotzdem, dass man es freigeben sollte. Aber so zu tun, als sei es harmlos, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Allerdings ahne ich, warum das Leute gesagt haben. Das ist so ein Schutzargument. Und gegen Alkohol würde ich sagen, ist in der so direkten Gefährdungspraxis sowieso, sind die allermeisten Drogen eher harmloser. Alkohol tötet schon sehr, sehr viel mehr Menschen. Und ich ahne deswegen, warum Leute es benutzen. Es ist aber falsch. Und ich glaube, es ist langfristig auch kontraproduktiv, wenn man immer wieder behauptet, nein, Kiffen ist total harmlos. Kiffen ist nicht harmlos. Es ist vielleicht harmloser als andere Sachen, aber es ist irgendwie nicht harmlos.
Dazu gibt es auch gerade eine relativ junge Studie aus Dänemark. Und zwar sagt diese Studie, dass bis zu 30% der Schizophreniefälle in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe einen Zusammenhang mit Cannabis haben. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass es, ich habe auch schon Menschen getroffen, das muss ich jetzt ernsthaft auch mal sagen, ich habe Menschen getroffen, die rauchen unfassbar viel Weed und kommen total gut darauf klar, werden ruhig, werden entspannt, denen hilft es im Alltag, fast ein bisschen wie eine Medizin, wie jetzt, ich sage jetzt mal einen Tee oder wie eine schöne Entspannung. Mir ging es ehrlich gesagt eher so, als ich gekifft habe, dass ich plötzlich wirklich so ein bisschen paranoid wurde, ganz komische, dunkle Gedanken bekommen habe und jetzt aus meiner eigenen Wahrnehmung, was natürlich eine anekdotische Evidenz ist, trotzdem würde ich das gerne hier mit einführen, deckt sich das mit dem, was auch in dieser dänischen Studie rauskam, die ihr euch übrigens auch gerne mal durchlesen könnt. Die haben noch ganz viel mehr rausgefunden, auch gerade was jetzt den Cannabiskonsum bei Jugendlichen angeht, wo man ja sagt, da ist nochmal ein besonderes Gefahrenpotenzial da. Aber dass das eben, und das würde ich halt total unterschreiben, was du gerade gesagt hast, nicht komplett ungefährlich und für alle Menschen gleich geil ist, das finde ich schon eine wichtige Grundlage heute auch für den Podcast, weil ich glaube, dass das die komplett falsche Argumentation ist, selbst wenn man für die Legalisierung ist.
Ja, und das für die Legalisierung zu sein oder dagegen, das ist ja schon über Jahrzehnte zwischen so den großen Polen der Politik eine ongoing debate. Der eher linke Politikbereich kommt dann um die Ecke und sagt, nein, nein, wir müssen das schon legalisieren, das ist jetzt eigentlich der nächste Step. Ricarda Lang zum Beispiel hat ganz direkt nach der Bundestagswahl, als es klar wurde, okay, die Grünen sind mit in der Regierung, es sieht so aus, als könnte es eine Ampel werden, hat die heutige Parteivorsitzende Ricarda Lang getwittert, um die tausenden Mails in meinem Postfach zu befriedigen. Ich denke ganz fest an die Legalisierung von Cannabis, versprochen. Das war zu einem Zeitpunkt, als es auch um den Koalitionsvertrag ging. In eine gleiche Richtung geht auch übrigens ein Teil der Polizei, nämlich der Bund Deutscher Kriminalbeamter, hat damals für eine Entkriminalisierung plädiert. Kiffen sollte nur noch als Ordnungswidrigkeit behandelt werden. Also Entkriminalisierung ist was anderes als Legalisierung, klar. Aber trotzdem interessant, dass sogar die Exekutivgewalt da zumindest zum Teil in die Richtung schlägt. Und dann aber jetzt ganz brandfrisch, ganz brandaktuell, das, was CSU Söder auf Twitter losgelassen hat. Nämlich hat er getwittert, nicht nur ein Videoausschnitt, sondern auch, wir wollen keine Drogen in Bayern, was natürlich nochmal eine extra lustige Wendung darstellt. Zu diesem Tweet hat Söder auch einen Videoausschnitt geteilt.
90 Joints pro Monat soll jetzt das Ziel sein. 90 Joints, 3 am Tag. Natürlich hat das Grün-Rote München sofort gesagt, ja, wir wollen auch Drogenregion werden. Wir werden, soweit wir es irgendwie können, das nicht erlauben. Wir wollen keine Drogen für Kinder und Jugendliche in Bayern, liebe Freunde. Was soll denn das?
Keine Drogen in Bayern.
Wir wollen keine Drogen in Bayern, schreibt er auf Twitter, Söder. Ja, das die größte gemeinsame kollektive Drogen-Experience wahrscheinlich der Welt, das Oktoberfest. Und da ist auch so dieser kulturelle Unterschied so überdeutlich. Alkohol zählt manchen Leuten offenbar noch nicht mal als Droge, ist super gefährlich, völlig zweifellos super gefährlich in ganz vielen Dimensionen. Und dann will man aber nicht Drogenregion werden. Da ist ja eine Bigotterie drin, die so groß ist, dass sie manchem schon gar nicht mehr auffällt.
Sascha, lass uns mal reingehen in den Leak, in den Entwurf zur Gesetzesänderung, beziehungsweise das neue Gesetz KanG. Einfach um da nochmal genauer reinzusehen und zu sehen, was steht denn da eigentlich drin. Es sind 84 Seiten, 10 Artikel, zahlreiche Gesetzesänderungen und neue Vorschriften. Und dieses Teil ist nach dem Vernehmen von Legal Tribune Online eine Entwurfsfassung, die Karl Lauterbach Ende April in die Ressortabstimmung gegeben worden war. Und lass uns mal reinschauen. Also Kernstück dieses Entwurfs sind die Vorgaben zum geplanten Cannabis-Anbau. Das soll über Anbauvereine funktionieren. Und Jugendlichen bleibt der Zutritt zu Cannabis-Clubs verwehrt. Und da steht jetzt drin, dass diese Anbauvereine unter anderem an erwachsene Mitglieder bis zu 25 Gramm Cannabis pro Tag und bis zu 50 Gramm Cannabis pro Monat zum Eigenkonsum abgeben dürfen. Ja, das ist irgendwie, also als ich das zum ersten Mal so gelesen habe, dachte ich mir so, wow, das ist echt viel. Also da will man echt was machen und es kann so echt funktionieren. Es steht halt auch noch drin, dass man sogar Cannabis zu Hause anbauen darf.
Ja, maximal 3 weiblich blühende Pflanzen im Eigenanbau. Ich habe mir das so angeschaut, auch im Detail, auch das, was du mir dann so übersetzt hast, quasi aus diesem juristischen Deutsch.
Ja, da steht ja zum Beispiel eben auch drin, dass man beim privaten Anbau eben nicht die Nachbarn irgendwie unnötig belästigen darf und die stören soll und so.
Das Ding ist, dieser ganze Gesetzesentwurf kommt mir vor wie eine, also das ist auf jeden Fall die deutscheste Legalisierung, die ich mir überhaupt vorstellen kann. So, da stehen Sachen drin wie Kiffen im Umkreis von 250 Metern von Schulen, Kitas, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen und Sportstätten sind verboten. In Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr ist kein Konsum erlaubt. Das sind so absurde Sachen, die liegen ja auf einer Art nahe und die scheinen mir auch strukturell vernünftig. Aber strukturell vernünftig ist halt auch ein Fahrkartenautomat, der 723 verschiedene Fahrscheine anbietet. Und es ist halt irgendwie so eine völlige absurde Tiefenregulierung.
Okay, ging mir ehrlich gesagt gar nicht so. Ich war total erleichtert, als ich das gelesen habe. Vielleicht auch, weil wir ja gerade in New York waren und es da eben legalisiert wurde schon vor ein paar Jahren. Und ich wirklich ein großes Problem damit hatte, irgendwie in einen öffentlichen Park zu gehen und zu sehen, dass da steht dann so am Eingang so Gun-Free Park. Und du darfst dann irgendwie keine Waffen mit reinnehmen, aber du darfst dann in diesem Park da drin kiffen. Und Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass es Parks gibt, in die man Waffen mitnehmen darf. Und diese Vorstellung, dass dann da alle sitzen, und wir haben das gesehen, wir waren da auf einen Sonntag in einem Park, der echt crowded war, wo viele, viele Menschen auf dem Boden saßen, auch Kinder rumgesprungen sind, und eigentlich der ganze Park hat krass nach Weed gerochen. Und es ist ja schon eine Droge, wo so passiv Rauchen ein Ding ist.
Ja.
Wo Just Inhale noch was zu bedeuten hat. Und ich finde, deswegen tat es mir total gut zu sehen, okay, wir werden jetzt nicht irgendwie Parks haben, wo es überall krass nach Gras riecht. Und ich finde das in Ordnung. Ich finde, in Amerika gibt es das ja auch, zum Beispiel in New York, krass, dass man eben nicht mehr überall rauchen darf. Und auch das finde ich, obwohl ich Raucherin bin und gerne überall rauche, wirklich in Ordnung, gerade wenn es auch um Kinder geht. Und ich fand es total befremdlich, dass die Kinder da irgendwie so in den Weed-Schwaden rumgesprungen sind. Und da eine genaue Regelung zu haben, fand ich gut. Ich fand auch gut, dass es eben ganz viele neue Straftatbestände gibt. Also das, was so bis jetzt ist, wenn man erwischt wird, wird komplett geändert. Und die Tilgung von Strafen im Bundeszentralregister soll auch kommen. Was natürlich toll ist. Ich habe im Deutschrap hat man das immer wieder so als Jokes genommen, dass DeutschrapperInnen nicht nach Amerika reisen dürfen, weil sie halt irgendwie eine Vorstrafe haben wegen Weed, wo ich mir immer dachte, wie absurd das ist, dass du dann nicht mehr in ein anderes Land einreisen darfst, weil dein Strafregister halt voll ist. Und ich glaube, dass das eine große Befreiung für viele Menschen ist, die mal irgendwo mit einem Joint erwischt wurden und deswegen irgendwie Stress haben.
Was mich tatsächlich irritiert hat, war der zweite große Eckpunkt von diesem Gesetzesentwurf, nämlich, dass auf der einen Seite es die Clubs gibt, die sind auch relativ präzise reguliert, und auf der anderen Seite gibt es aber auch Modellprojekte von kommerziellen Lieferketten. Will sagen, am Ende können dann doch Leute damit Geld verdienen. Da gibt es dann irgendwie so Läden, in denen das zumindest für 5 Jahre erprobt wird, ob die Produktion, Vertrieb, Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften irgendwie funktionieren kann. Das Ganze wird dann auch noch wissenschaftlich begleitet für 5 Jahre. Und da dürfen dann aber auch nur die Anwohner von dieser Kommune mit sich eindecken in diesen Fachgeschäften. Das Ganze macht es irgendwie noch viel deutscher und noch viel merkwürdiger. Und es ist auch dann klar, okay, in Bayern darf dann nur in Clubs das angeboten werden, nicht kommerziell. Und die Fachgeschäfte dann dürfen, aber also es ist, ja. Irgendwie fühlt es sich sehr absurd an, diese ganze Geschichte. Ja.
Das ist tatsächlich aber, muss ich dir gleich erzählen, nicht das erste Mal, dass sich so Regelungen in Deutschland absurd anfühlen, gerade auch so im Unterschied mit den einzelnen Bundesländern. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich gerne noch einen ganz interessanten Punkt ansprechen, der sich jetzt ändern soll mit Einführung des Cannabis-Gesetzes. Und zwar soll sich auch was im Bundesnichtraucherschutzgesetz ändern. Und zwar soll Kiffen, aber eben auch Zigarette rauchen im Auto in Anwesenheit von Minderjährigen und Schwangeren verboten werden. Und ich finde, obwohl ich selbst wirklich eine leidenschaftliche Raucherin bin und auch, wenn die Kinder nicht im Auto sind, gerne im Auto rauche, weil das einfach sehr, sehr schön ist, irgendwie so in den Sonnenuntergang mit einer Zigarette im Auto zu fahren, habe ich schon immer gedacht, dass es eigentlich nicht richtig ist. Selbst wenn unsere Kinder nicht dabei sind, denke ich mir immer so, ach, das setzt sich dann doch irgendwie fest. Eigentlich so richtig schlau ist es nicht. Und ich finde es irgendwie total gut, dass es da jetzt eine Regelung geben soll. Und ich glaube, dass damit so ein kollektives Verständnis von in der Gegenwart von Schwangeren raucht man nicht kommt. Und das finde ich persönlich gut, weil ich finde es schwierig, wenn man selbst Sachen regeln muss, weil die nicht geregelt sind. Ich finde es komisch, als Individuum dann zu Leuten zu gehen und zu sagen, du, sorry, du siehst ja, ich bin einfach richtig schwanger. Kannst du bitte aufhören, irgendwie in einem kleinen Raum in meiner Gegenwart zu rauchen. Und die Leute sagen dann ja meistens, ja, nee, ist alles okay. Aber ich glaube, dass da noch kein richtiges Verständnis da ist. Und ich finde es total toll, dass das kommen soll und dass vor allem dann auch wehrlose Kinder im Auto, die nicht weg können, nicht irgendwie Zigarettenrauch oder Weed einatmen müssen. Das finde ich total richtig.
Große Frage bleibt natürlich, ob das dann geregelt ist, ob Schwangere im Auto in Gegenwart von sich selbst rauchen dürfen oder obwohl es auch verboten ist.
Stimmt. Ist ja noch nicht eigenverantwortliche Selbstschädigung. Ist ja noch nicht verboten. Man darf als Schwangere, darf man als Schwangere rauchen? Ja.
Ja, schon. Aber wie eigenverantwortlich ist es dann, wenn da ja noch eine andere Person, die zwar noch im Bauch ist, ab wann ist sie eine Person und so weiter? Das ist nochmal
eine schöne Sonderregelung. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast, und zwar dieser Flickenteppich-Regelung Deutschland. Weil wenn man darüber spricht, dann muss man auch über den Cannabis, über den berühmten, berüchtigten Cannabis-Beschluss vom Bundesverfassungsgericht von 1994 sprechen. Der kam zustande und der regelte damals den Besitz von Cannabis für den Eigenbedarf. Grund war, dass sich damals mehrere Gerichte in Deutschland weigerten, die Strafgesetze wirklich anzuwenden. Zum Beispiel, Shoutout an dieser Stelle nach Hessen und Schleswig-Holstein. Da gab es Gerichte, die gesagt haben, sie finden es völlig absurd, dass es überhaupt unter Strafe gestellt wird. Im Gegensatz dazu gab es aber schon damals natürlich das sehr, ja, gesetzestreue Bayern, die sehr, sehr streng alles bestraft haben.
Außer Alkohol am Steuer, da ist man häufiger ein bisschen laxer gewesen, habe ich mir sagen lassen. Das ist aber auch eine politische Frage.
Nun gut, aber was Cannabis anging, war es wirklich so, dass jeder einzelne Verstoß ausnahmslos bestraft wurde. Und es war natürlich unter dem Aspekt, und den sehe ich hier auch total, der Gleichheit schwierig. Es darf nicht sein, dass du durch ein Land fährst und das Gefühl hast, und das ist ja heute, muss man ehrlich sagen, zumindest was die Kontrollen angeht, auch noch so. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mir erzählt haben, dass man nach Bayern auf richtig aufpassen muss, auf keinen Fall irgendwie irgendwas mitnehmen darf, weil die auch krass kontrollieren. Da werden wirklich auch die Taschen, die Rucksäcke kontrolliert. In Berlin zeichnete sich mir neulich mal ein Bild, das kann man sich auf YouTube reinziehen. Das ist wirklich sehr interessant. Till Reiners zusammen mit Pierre M. Krause, die durch Berlin laufen, durch einen Park, und es riecht, so beschreiben sie es zumindest, ganz krass nach Gras. Und dann rollt in Schritttempo ein Polizeiwagen durch diesen Park, der auch das Fenster unten hat, aber es ist klar, wegen sowas wird jetzt nicht direkt ausgestiegen in Berlin. Und ich glaube, das zeigt schon auch ein bisschen, die Landesregierung haben da wirklich andere Pläne, Ziele und Verfolgungen. Und das finde ich falsch. Das finde ich einfach wirklich, wir haben hier einen Grundsatz, dass die Bestrafung gleich sein muss und man nicht irgendwie in Bayern dann ein bisschen mehr Pech hat. Und das interessiert mich bei dem Thema auch total, wie wird es umgesetzt? Weil es ist schon immer geschichtlich, wie wir gerade gesehen haben, ein Thema in Hesse.
Ja. Hast du denn persönlich in deinem Erfahrungshorizont diesbezüglich auf sowas geachtet? Also wenn du sowas, sagen wir mal, nehmen wir einfach mal wirklich Cannabis, wenn du das verwendet hast, wie du ja schon mal gesagt hast, war das für dich irgendwie ein Kriterium, dieses legal, illegal?
Also ich finde, dass inzwischen schon in Deutschland das jetzt nicht ein super krasses Hexenwerk ist an Drogen allgemein. In Berlin würde ich sagen an Drogen allgemein, in Deutschland würde ich sagen an Cannabis zu kommen. Und dadurch, dass ich das jetzt nur ein paar Mal gemacht habe und es dann immer irgendwie über Leute bekommen habe, die ja da jetzt nicht krass wenig am Start hatten, würde ich sagen, nee, es war jetzt für mich nicht so ein Thema. Aber ich finde, also ich habe das einfach schon echt oft gehört, dass es ein Stress ist, dass man in Bayern einfach anders, wenn man regelmäßig raucht, das zu Hause haben kann wie in anderen Bundesländern. Und das finde ich wirklich falsch. Lass uns gerne mal ganz kurz dazu kommen, wie ist es denn gerade in Deutschland geregelt? Weil wir befinden uns ja noch einfach in der Strafbarkeit auch, wenn man über dieses Thema spricht. Und zwar ist es so, dass ohne Genehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte Anbau, Herstellung, Handel, Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe, Veräußerung und sonstige Inverkehrbringung, Erwerb und Besitz von Cannabis strafbar ist. Jetzt gibt's ja da so eine kleine Brücke, die da nicht mit drin ist, und zwar der Konsum. Es ist ja so, dass man es zwar nicht besitzen darf, aber der Konsum nicht strafbar ist. Aber das ist eben irgendwie schwierig, und das weiß man ja auch. Man muss es halt erst besitzen, um es zu konsumieren, und da wird es dann schwierig.
Da gibt es auch Generationen von Gags, die Leute gemacht haben, die gesagt haben, es lag auf dem Tisch, ich habe es aus Versehen, bin mit dem Mund draufgefallen, habe es konsumiert. Also diese ganzen Sachen, die man schon so kennt. Und dann ist aber in diese ganze Absurdität hinein, die du gerade beschrieben hast, die ich lange schon amüsiert von außen beobachte, ist eine Veränderung schon gar nicht so leicht durchzuführen. Also Drogenpolitik ist ja für sich nicht nur absurd auf mehreren Ebenen, sondern auch die Änderung von Drogenpolitik, die Weiterentwicklung ist nicht leicht. Und zwar nicht nur, weil konservative und eher so progressive, so fortschrittlich orientierte Leute da schon immer einen riesigen Dissens haben, weil das gar eine kulturelle Frage ist, was man überhaupt als Droge wirklich betrachtet. Aber auch deswegen, weil es gar nicht so leicht ist, das überhaupt umzusetzen. Wir haben dann einen aktuellen Fall, und dieser aktuelle oder dieser halbwegs aktuelle Fall bedeutet nämlich, dass schon lange findige Drogendealer einen Trick anwenden. Nämlich, sie modifizieren chemische Drogen sehr leicht. Ja, nur ein paar Moleküle werden da anders gesetzt, so dass sie dann nicht verboten sind.
Und Da gibt es eine ganz spannende Doku zu, falls euch dieses Thema interessiert, und zwar von Steuerung F, alles legal, wie Dealer das Gesetz austricksen, wo es eben zum Beispiel um LSD-Derivate geht. Also die chemische Formel von LSD wird so verändert, dass die Wirkung noch gleich ist, obwohl es sich um eine andere Substanz handelt, und die ist dann gesetzlich nicht geregelt, und weil es keine Regelung gibt und auch keine Regelung für Derivate gibt, ist es so, dass es eigentlich so ein bisschen Tom and Jerry Katz-und-Maus-Spiel ist, weil die Politik dann immer nachrückt und dann das nächste Derivat verbietet und die ändern wieder die Formel und dann wird wieder ein Derivat verboten. Wir hatten das ja beispielsweise auch in unserer künstlichen Intelligenz-Folge, weil man eben inzwischen AI fragen kann, nenn mir eine chemische Formel für ein legales LSD oder wie LSD wirkende Substanz, und dadurch hat künstliche Intelligenz, das Internet, gerade Ausmaße angenommen. Es werden dann so, kann man sagen, wie Pop-up-Shops im Internet gemacht, die dann für diesen kurzen Zeitraum das verkaufen, und so schnell kann das Gesetz natürlich gar nicht hinterher sein, und dann ist schon wieder die nächste Substanz draußen.
Und genau diesem Phänomen wollte das Bundesgesundheitsministerium schon im letzten Sommer begegnen. Da gab es eine Änderung im neue psychoaktive Stoffe-Gesetz. Es wurde im Juli 2022 per Verordnung beschlossen. Allerdings, und das zeigt, wie schwierig Drogenpolitik sein kann, ist dabei ein Fehler gemacht worden. Der Anwalt Sebastian Sobota hat in einem Aufsatz in der Zeitschrift Der Strafverteidiger geschrieben: Das Bundesgesundheitsministerium hat versehentlich LSD-Derivate legalisiert. Das war jedenfalls seine Auffassung. Das Gesundheitsministerium selbst, Karl Lauterbach, hat dann vor einiger Zeit heftig reagiert und gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es handelt sich nur um einen redaktionellen Fehler und der werde zügig berichtigt. Tatsächlich war in dieser Gesetzesänderung, in der Verordnung, ein Gedankenstrich falsch gesetzt. Und ein falscher Gedankenstrich hat dazu geführt, dass zumindest das sehr gut möglich war, das ist ja natürlich eine Definitionsfrage, Interpretationsfrage, aber sehr gut möglich war, dass plötzlich über einen Zeitraum X LSD-Derivate komplett legal gemacht wurden.
Also wir sehen schon, hier gibt's mehrere Schwierigkeiten. Es ist nicht nur der Fortschritt, dass die Leute schon immer bei Drogen extremst kreativ und fortschrittlich versuchen, da irgendwie weiterzuarbeiten, und durch diese hohe Bereitschaft an Kreativität gepaart mit Intelligenz es oft zu Schlupfwegen, Trampelpfaden und anderen Wegen kommt. Es kommt auch noch die Sprache hinzu, die anscheinend im Gesundheitsministerium immer wieder schwierig wird. Aber lass uns mal bitte ganz kurz sehen, wie die rechtliche Situation vor allem international ist. Ich habe jetzt gerade schon angesprochen, wir waren ja in New York.
Genau. Wo absurd, du darfst nicht rauchen, aber dir kommen tausende Kiffschwaden entgegen. Insgesamt ist es so, dass in 22 der 50 US-Bundesstaaten Cannabis entweder vollständig legal ist oder weitgehend legal. Meist kann es auch gehandelt werden, zum Beispiel in der gesamten Westküste, in New York, wie gesagt, in Staaten im Nordosten. Es gibt diesen sogenannten Recreational Use, das heißt, du kannst es einfach anwenden, wenn du darauf Bock hast, ungefähr so wie Alkohol. Es gibt allerdings, muss man dazu sagen, eine sehr hitzige Debatte schon sehr lange um Drogen insgesamt in den Vereinigten Staaten. Es gab diesen schon in den 80ern intensiv diskutierten War on Drugs, der Krieg gegen die Drogen. Und der hatte eine sehr eindeutige Rassismuskomponente. Denn der War on Drugs war ganz konkret dergestalt, dass sowohl die Polizei wie auch die Gerichte einen sehr, sehr großen Ermessensspielraum beinhaltet haben. Also die konnten das so anwenden, wie sie es in dieser Situation für richtig hielten. Und genau deswegen ist wegen Verstoßes gegen Drogengesetzgebung eine Vielzahl von schwarzen Menschen in den Knast gebracht worden. Wir reden hier davon, dass die Vereinigten Staaten das Land sind, das die mit Abstand höchste pro Kopf Gefängnisinsassenquote von den westlichen Industrieländern hat. Und das bedeutet halt schon, dass ein Gesetz, das ursprünglich gedacht war gegen Drogen, eigentlich angewendet wurde von einer durchaus rassistisch gefärbten sowohl Gesetzgebung wie auch Exekutivgewalt, um schwarze Menschen und vor allem Nicht-Weiße zu drangsalieren. Das ist ein Punkt, weshalb man diesen ganzen Cannabis-Legalisierungskomplex in den Vereinigten Staaten auch ein bisschen anders betrachten muss als hier. Auch hier gibt es rassistische Komponenten in diesem ganzen Drogenkontext. Wenn wir uns anschauen, wie Dealer behandelt werden, dass häufig schwarze Menschen darunter leiden, dass sie standardmäßig als Dealer betrachtet werden. Wir haben diese Diskussion im Görlitzer Park gesehen in Berlin. Dann hat das auch eine rassistische Richtung. Trotzdem ist hier natürlich die Debatte eigentlich in einer anderen Größenordnung als in den Vereinigten Staaten.
Wie fandest du es denn in New York? Wir waren da, da ist es jetzt seit ein paar Jahren erlaubt. Da sind ja sogar, übrigens, das soll in Deutschland nicht kommen, Edibles erlaubt. Also jetzt Lebensmittel, die mit THC versetzt sind, wie Gummibärchen oder sowas. All das ist in Deutschland auch alkoholische Getränke oder allgemein irgendwelche Mischformen von THC und Lebensmitteln und so weiter. Es soll verboten sein weiterhin in Deutschland, was ich gut finde. Ich finde es immer befremdlich, Edibles zu sehen, vielleicht auch, weil wir Kinder haben und ich mir denke, wenn irgendwo Gummibärchen rumliegen und so ein kleines Kind eine Tüte Gummibärchen isst, was schon mal vorkommen kann, dann wäre das wirklich ganz, ganz krass schlimm, wenn da THC drin wäre.
Ja, aber Alkohol ist, glaube ich, ja noch schlimmer, wenn kleine Kinder das nehmen und das kann völlig ohne irgendwelche gesetzlichen Hintergründe überall stehen gelassen werden. Abflussreiniger, ganz genau. Bei Tabletten steht ja meistens sogar noch da, bitte nicht in Gegenwart von Kindern und so weiter und so fort.
Ja, aber ich finde, also da reden wir zum Beispiel über einen Abflussreiniger. Jetzt gehen wir schon ein bisschen in die Diskussion rein, aber ich finde das auch okay, weil das zieht sich ja durch dieses ganze Thema. Abflussreiniger die meisten Putzmittel haben eine Kindersicherung, einen Verschluss, der das nicht so einfach macht. Es wird geraten, was man ja auch macht, die Putzmittel nicht so auf Augenhöhe.
Also bei Wodka ist der gleiche Schraubverschluss wie bei Orangensaft.
Ja, darüber können wir gerne reden. Und ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, auch Alkohol muss in einer besonderen, dass jetzt alltäglichen Gebrauch ein Kind nicht denkt, oh, das ist Wasser und trinkt. Mir geht es gerade nicht um die Verantwortung der Eltern, alles von dem Kind wegzuhalten, sondern mir geht es wirklich um diese Zufälligkeit von ein Kind macht die Süßigkeiten-Schublade auf oder macht irgendeine Schublade auf, sieht darin Gummibärchen. Und ich finde, Gummibärchen sind schon ein Kinderprodukt. Das sind kleine Bärchen aus Gummi, die sehen erstmal lecker aus und die sehen für mich auch so aus, das ist für mich ein Kinderprodukt. Ähnlich wie ich auch schwierig finde, dass Limonaden in Deutschland oft mit Alkohol versetzt sind und man die so kaufen kann, weil man schmeckt es fast nicht. Steht auch dann in Spätis neben den anderen Limonaden. Also muss ja oft dann so ein bisschen getrennt sein. Aber wenn man das jetzt nicht weiß, dann kann man auch zu diesen Limonaden greifen. Und das finde ich persönlich auch schwierig. Deswegen würde ich halt sagen, nur weil das eine schlecht ist, kann man jetzt in dem Fall nicht sagen, ja, ist das andere besser. Ich finde es gut, dass Edibles in Deutschland nicht erlaubt sind. Auch weil ich den Mehrwert nicht richtig sehe. Und weil ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, die das wirklich falsch dosiert haben, weil durch die Verdauung nimmt es nochmal, dauert es einfach ein bisschen, bis es wirkt. Und es gibt einfach viele Menschen, die das da nachnehmen, weil sie denken, es wirkt noch nicht richtig, das ist aber einfach noch nicht verdaut, weil es auch immer auf die Menge, wie viel man gegessen hat, ankommt und so weiter.
Das finde ich jetzt ehrlich gesagt mit die spannendste Diskussion an dieser ganzen Sache. Weil ich persönlich werde jetzt nicht am Tag, wo Cannabis legalisiert wird, sofort irgendwie irgendwo hinrennen und sagen, hey, hier, bitte Verein und sofort machen oder so. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass ich es irgendwann mache. Aber ich hätte es bisher schon machen können und es jetzt nicht getan. Aber die Frage von Eigenverantwortung, ja, das ist so ein Begriff, der schon auch durch die FDP in verschiedenen Diskussionen manchmal etwas, wie soll ich sagen, gelitten hat im Blick der Öffentlichkeit. Aber diese Eigenverantwortung hätte ich für einen super wichtigen Wert, speziell auch im Drogenbereich. Da scheinst du ja so bestimmte Grenzen zu setzen. Die Eigenverantwortung, ja, hast du dich auch sehr positiv am Anfang geäußert. Aber spätestens, wenn Kinder theoretisch betroffen sein könnten, es geht ja nicht um konkret, ja, sondern theoretisch Kinder betroffen sein könnten, dann ist die Eigenverantwortung hier mit einem ganz klare Grenzziehung zu versehen. Oder wie sehe ich das bei dir?
Ich finde es ein bisschen schade, dass du noch nicht gekifft hast. Ich würde es dir wirklich wünschen, dass du es mal ausprobierst, einfach um zu merken, und ich glaube, du bist auch ein Kandidat für richtig weirde Gedanken. Das ist einfach was, wo ich sagen würde, das ist für mich sogar, und ich habe einen großen Respekt aus einer familiären Geschichte vor Alkohol. Und trotzdem geht es mir so, dass diese weirden Gedanken, diese Paranoia, diese ganz, also auch diese Schizophrenie, das sind alles Momente, die hatte ich, ich sage jetzt mal, in Anfängen. Ich fand es wirklich awkward und ich habe schon in diesem Weltbild härtere Drogen genommen, die ich nicht so awkward in ihrer Wirkung fand. Und da muss ich dir schon sagen, dass ich es schwierig finde, wenn jetzt in Form von wir reden jetzt gerade noch, wir sind ja noch bei Edibles, wir sind noch nicht bei dem allgemeinen Thema, sondern reden wir drüber, dass in Gummibärchen in einem für Kinder gemachten Produkt, und es sind einfach Gummibärchen, seit wir Kinder in der Familie haben, liegt immer irgendwo eine Gummibärchentüte rum. Wenn da jetzt Weed drin ist oder THC drin ist, dann finde ich das persönlich schwierig, einfach weil ich unseren Kindern im frühesten Kindesalter in jedem Fall jede Wirkung von THC ersparen möchte, weil ich selbst keine gute Erfahrung damit gemacht habe.
Ja, und das wirkt natürlich auf das Gehirn, den Körper von Babys, Kindern, Heranwachsenden, auch Jugendlichen einfach noch anders. Das sehe ich total. Aber das gilt ja für sehr, sehr viele Substanzen. Die ganze Welt ist wahnsinnig gefährlich. Und ich glaube, dass natürlich die Eltern eine Verantwortung haben, die Kinder vor bestimmten Gefahren zu schützen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, inwieweit der Staat eine Verantwortung hat, die Eltern zu schützen vor der Anwendung von Eigenverantwortung. Und das ist für mich schon deswegen eine wichtige Diskussion, weil sie eine gesellschaftliche Ebene betrifft. Deswegen ist aus meiner Sicht auch völlig egal, ob ich schon gekifft habe oder nicht oder wie das jetzt speziell bei dir wirkt oder nicht. Das ist für mich da gar kein Kriterium, sondern für mich ist wichtig, dass die allerwichtigste Firewall gegen Schädigungen der Kinder in jedem Fall die Eltern sind und nicht die theoretische Möglichkeit, dass irgendwo irgendwas rumliegen gelassen wird, was so ähnlich aussieht wie.
Ich sag dir das Beispiel. Ich habe als Kind mal auf einem Fest oder so war das, ein Whiskyglas genommen. Da muss ich ein kleines Kind gewesen sein, vielleicht so 3 oder so. Ich konnte schon so auf den Tisch greifen und mir ein Glas nehmen, aber halt noch nicht richtig alles andere checken. Und da war entweder Whisky oder irgendein klarer Schnaps drin. Und ich habe das so, weil ich sehr durstig war, so in einem Schluck so runtergetrunken und habe es dann sofort ausgespuckt und stundenlang geweint. Und es war total schrecklich. Und es war natürlich einfach eine Unaufmerksamkeit von meiner Mutter oder von meinen Eltern. Aber das kann ja einfach passieren. Das kann passieren und da geht's jetzt. Also das ist jetzt was, wo ich sagen würde, das ist auch schon mehr Eltern passiert. Und natürlich müsste man sagen, ja, jeder Alkohol weg von Kindern. Aber ich habe das im ersten Moment ausgespuckt und das ist schlecht. Aber man merkt das als Kind sofort. Alkohol ist jetzt erstmal nichts und vor allem harter Alkohol, wo ein Kind sagt, ich trinke das freiwillig und gerne. Bei diesen Edibles ist es jetzt so, wenn diese Tüte irgendwo rumliegt und wir wissen das selber, wie oft Kinder Schubladen aufmachen und die noch so, also ich sehe es so an den Geschenken, wenn ich irgendwas für unseren Sohn kaufe und das irgendwie gut verstecke, weil ich denke, ich will das ihm jetzt noch nicht geben und ich brauche das für irgendwann. Ey, wie schnell der diese Verpackung in der Hand hat, weil er dann doch irgendwie Türen öffnet, da würde ich halt sagen, und gerade bei Edibles ist es so, du schmeckst es nicht, du spürst es nicht, du isst es. Die Wirkung entfaltet sich erst, wenn es eigentlich zu spät ist. Und es kann tatsächlich zu wirklich bleibenden Schäden führen. Da würde ich halt sagen, das ist für mich ein Unterschied. Diese Versetzung finde ich schwierig und schlimm. Und da würde ich schon sagen, das kann man vermeiden. Und natürlich bin ich für Eigenverantwortung. Aber ich glaube, dass es ab und zu eine Eigenverantwortung gibt, die man auch ein bisschen lenken kann. Und jetzt zu sagen, es zu legalisieren, okay, gut, grundsätzlich bin ich auch für die Legalisierung von Drogen, aber ich glaube, es gibt so Add-ons, wo ich sagen würde, nein, es muss jetzt nicht sofort irgendwie Weed in allen Formen und Farben geben, dass auch wirklich 16-Jährige irgendwie zu dieser Droge finden.
Okay, ja, das kann ich verstehen, das kann ich auch nachvollziehen. Nee, da leuchtet mir jetzt eigentlich zum ersten Mal ein, wie jetzt ethisch der Unterschied ist zwischen Gummibärchen, die so aussehen, weil die Niedrigschwelligkeit ist dann noch viel, viel kleiner, und der prinzipiellen Legalisierung.
Jetzt gibt es ja aber auch, du warst gerade bei Amerika, und jetzt gibt es, wenn wir mal nach Europa kommen, in Portugal ein Land, das seit fast 20 Jahren alle Drogen legalisiert hat. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen in meinem Vorhaben um heißen Brei geredet. Ich finde tatsächlich das portugiesische Modell mit das Beste. Und ich finde es interessant, dass sogar die portugiesische Regierung jetzt nach 20 Jahren das Resümee zieht, dass dieser liberale Umgang mit Drogen total gut ist. Wie sieht's bei denen aus? Also, Drogenabhängige werden grundsätzlich nicht als Kriminelle, sondern eher als Kranke angesehen. Und bis zu einer bestimmten Menge sind Besitz und Konsum eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Also, das bedeutet, Abhängige bekommen Hilfe statt Gefängnisstrafen. Und wie sieht das Ganze aus? Erlaubt sind Besitz und Konsum von 10 Tagesrationen, was so viel heißt wie 25 Gramm Haschisch, 10 Pillen Ecstasy, 2 Gramm Kokain oder 1 Gramm Heroin. Alles darüber gilt dann als strafrechtlich relevantes Dealen. Und ein ganz interessanter Nebeneffekt, über den wir ja auch mal sprechen müssten in Deutschland, wäre, dass Polizei und Justiz halt durch diese Regelung auch die Zeit haben, großen Dealer nachzugehen. Und die kleinen Fälle fallen alle durch diese Regelung weg. Und das gesparte Geld wurde in Portugal in Beratungszentren, Prävention in Schulen und Methadonprogramme gesteckt. Und das sind alles Momente und Punkte, von denen ich denken würde, dass es der absolut richtige Umgang damit ist. Weil wenn man sieht, was da, wie jetzt gerade auch in diesem letzten Punkt, der Verwaltungsapparat aufgeblasen ist, weil PolizistInnen irgendwie an Festen, an öffentlichen Veranstaltungen alle Taschen kontrollieren müssen und dann finden sie einen Joint, dann können sie nicht sagen, sie können einfach qua Gesetz nicht sagen, geht weiter, es ist hier nichts. Und dann hast du irgendwie 14-Jährige, 15-Jährige, 16-Jährige vor dem Jugendrichter sitzen, die sich irgendwie wegen einem Joint verantworten müssen. Dafür geht dann wieder Justiz und RichterInnen und so weiter und so weiter Zeit und Mühe und Geld ein. Das sind alles für mich Momente, von denen ich mir denke, wenn man das alles streichen würde, und das würde ich gerne wirklich für alle Drogen, so wie es auch in Portugal ist, für alle Drogen streichen, das anders ansehen, dann glaube ich, hätten wir A, weniger Verwaltungsaufwand. Ich glaube B, dass es ganz viele Menschen gibt, die verantwortungsvoll damit umgehen. Und C, würde es für mich richtig labeln, wie man mit Menschen umgeht, die süchtig sind. Weil natürlich müssen wir bei Drogen darüber reden, dass Menschen extrem süchtig und zwar schädlich süchtig werden können. Da glaube ich aber, dass der Umgang nicht das Gefängnis, sondern ÄrztInnen sein sollte.
Ja, ich sehe eine gewisse Bigotterie tatsächlich auch eher auf progressiver Seite. Es gibt diese, haben wir schon drüber geredet, die Södersche konservative Bigotterie. Alkohol ist ja keine Droge. Wir machen das Oktoberfest, aber wir wollen keine Drogen in Bayern.
Aber im Abwasser wurden halt in München die zweitmeisten Kokainreste in Deutschland gefunden. Und das ist dann auch was, wo ich mir denke, ja, okay, du willst keine Drogen in Bayern, außer halt verdeckt überall, wo es die Schickeria ja, möchte.
Richtig, also. Aber es gibt eben auch eine progressive, fortschrittliche Bigotterie und die ist halt aus meiner Sicht genau diese Entkriminalisierung, deren Lied du gerade singst, weil natürlich, wenn es bis zu einem bestimmten Punkt ist Besitz und Konsum legal, aber wie kommt man denn an diesen Besitz? Ja wohl nur über Dealen. Und da finde ich es ein bisschen absurd, weil wenn man es ganz konsequent sagen würde, dann wäre ja auch das Dealen gar nicht mehr möglich und damit auch ein Besitz und Konsum nicht mehr möglich.
Ja, stimmt.
Und irgendwie ist es absurd zu sagen, ey Leute, ihr könnt das alles konsumieren, es ist cool, es ist legal, macht es ruhig, wir haben gar kein Problem damit. Aber das euch zu verkaufen für diesen legalen Konsum, das ist wiederum total falsch. Und das ist für mich, das ist zumindest der Beigeschmack der progressiven Bigotterie. Das wäre auch ein Grund, warum ich sagen würde, hey, Freigabe von mehr oder weniger fast allen Drogen, unter anderem, weil man die dann qualitätskontrollieren kann. Ja, dass man sagen kann, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, okay, alles nur noch in Apotheken oder so, aber sowas wie eine Qualitätskontrolle, gerade weil wir in ganz vielen Bereichen gestreckte Drogen haben, die ungleich gefährlicher werden sofort als die klassischen Drogen.
War ja auch zum Beispiel letztes Jahr in Berlin in ein paar Diskos wirklich innerhalb von Wochen mehrere Fälle, wo Menschen einfach gestorben sind, weil die Drogen zu schwarz und gepuncht waren.
In den Vereinigten Staaten haben wir gerade eine Vielzahl von Menschen, die an Fentanyl sterben, wo eigentlich die kaufen dann selten Fentanyl, sagen ja cool, ich will mehr Fentanyl haben, sondern die kaufen dann irgendwelche anderen Drogen, die mit Fentanyl gestreckt werden und daran sterben sie dann. Es ist eine richtig gigantische Epidemie. Wir reden hier von zehntausenden Menschen, die im Jahr mutmaßlich daran sterben können. Und dann haben wir aber mit einer Legalisierung, also nicht nur Entkriminalisierung, mit Legalisierung zumindest die Möglichkeit, da einen Hebel reinzubringen. Und zwar einen Hebel, der lustigerweise in Deutschland schon mal ein Vorbild gehabt hat. Denn in Deutschland gab es bis 1999 ein sogenanntes Branntweinmonopol. Ja, das heißt, damals Branntwein legal, klar, aber hart reguliert. Bis 1999 gab es in großen Teilen die Pflicht, dass alle kleinen und mittelständischen Brennereien zu festgelegten Preisen ihren gebrannten Alkohol an die Branntweinmonopolverwaltung verkaufen mussten. Und da wurde das Zeug dann im Amt kontrolliert. Vor allem natürlich, ob da auch Methanol mit dabei war. Ethanol ist Alkohol und Methanol ist einfach
das, was auch blind macht, oder?
Genau. Ja. Das, was blind macht, sollte halt rausgefiltert werden, beziehungsweise nicht ermöglicht werden. Bei der Schwarzbrennerei war das lange Zeit ein großes Problem. Große Spirituosenhersteller, die Industrie, die hatte diese Pflicht nicht. Aber dieses Branntweinmonopol war halt für so kleine und mittelständische Brennereien, dass man die Sicherheit haben wollte, dass das nicht gepuncht ist, sozusagen. Und da gibt es also ein historisches Vorbild dafür. Und sowas könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ja, dass ein Legal, aber hart kontrolliert halte ich aus meiner Sicht für die beste Form von Legalisierung in diesem Bereich.
Ist ja auch interessant, dass Karl Lauterbach, man muss hier ein kleines Sternchen machen, bevor er Gesundheitsminister wurde, sogar auch für die Legalisierung von anderen Drogen wie Kokain war und das im Modellversuch gerne legalisieren wollte. Was ich auch extremst interessant finde. Ich finde, und in Deutschland sagt man ja immer das schöne Wort Modellversuch, weil man so den konservativen Stimmen lässt, dass man vielleicht das auch noch wieder ändern könnte. Aber wenn es Länder gibt, in denen das so funktioniert und in denen vor allem ein offener Umgang damit besser funktioniert, als so zu tun, als würde das niemand nehmen und wegzusehen, dann finde ich das schon interessant, vor allem auch wenn man sich, es gibt ja jetzt glücklicherweise seit ein paar Jahren diese Untersuchung im Grundwasser, wo man eben sieht, was, wie viel in den Städten und auch in ländlichen Regionen konsumiert wird. Und man sieht einfach, dass die Leute konsumieren. Das ist keine Sache, die man nicht tut, nur weil sie verboten ist. Und ich finde, sich diesen Zahlen, diesen Studien anzunehmen, finde ich total interessant. Es gab eine sehr, sehr interessante Begleitstudie, die ich dazu gefunden habe. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, ob du schon mal was von Bach-Forellen auf Crystal Meth gehört hast.
Nein, doch nie.
Also ich habe eine Studie der Technischen Universität Prag gehört, die hat in einem Versuch Forellen 8 Wochen lang in einem Wasser schwimmen lassen, das mit Meth üblicher Konzentration, wie die auch im Abwasser von Städten ist, so versetzt war. Und die sind dann praktisch immer so, Forellen schwimmen ja so gegen den Strom in diesem, ich sage jetzt mal Meth-Wasser geschwommen, aber wie gesagt, es war jetzt nicht irgendwie so hart versetzt mit Crystal Meth, sondern eben nur mit diesen Abwasserrückständen, die es eben auch in der Stadt sind. Und dann wurden die Fische 10 Tage, nach diesen 8 Wochen, wurden die 10 Tage in sauberes Wasser gesetzt. Und nach diesem 10-tägigen Entzug durften dann die Fischjunkies selbst entscheiden, ob sie jetzt, also es wurde ihnen praktisch ein Strom mit diesem Meth-Wasser angeboten und ein Strom mit sauberem Wasser angeboten. Und die Fische entschieden sich natürlich für diesen Meth-Strom. Wobei,
die waren also süchtig.
Ja, die Fische wurden süchtig. Außerdem gab es noch ein Problem, nämlich die Meth-Forellen wurden deutlich passiver. Also die Fische haben tatsächlich was in ihrer Art verändert, wie sie sich in ihrer Eigenschaft, wie sie sich so durch den Tag bewegen, und sie wurden träger. Ähnliche Studien wurden zum Beispiel auch mit Kokain und den Aalen in der Themse in London gemacht. Und auch da wurde gesehen, dass die Tiere ihr Verhalten verändern. Das finde ich total interessant, weil das ja ein Aspekt ist, den man bei diesem Thema irgendwie noch gar nicht richtig mit einbezieht. Wie reagiert die Umwelt drauf, wenn das immer mehr in den Abwassern gefunden wird? Und das würde ja durch eine Legalisierung passieren. Dann finde ich, ist das schon ein Punkt, über den man auch sprechen kann. Ist es jetzt der erste? Nein, auf keinen Fall. Aber ich finde es schon interessant, wenn es dann am Ende irgendwie Tier und Umwelt auch beeinträchtigt und man hier drüber reden muss, okay, welche Risiken gehen wir eigentlich ein, wenn wir es legalisieren und das Menschen einfach so in zwar geringen Mengen, aber in Mengen nehmen dürfen und das völlig okay ist. Dann haben wir trotzdem noch andere Probleme, die dann mit den Meth-Forellen und den Kokain-Aalen kommen.
Ich habe dazu mir noch keine Meinung ausgebildet. Ich glaube aber, dass es final jetzt diese Form des Artenschutzes jetzt nur sehr eingeschränkt auf meine Haltung zum Thema Freigabe von Drogen Auswirkungen haben wird.
Was ich schade finde, du bist ein Tierfreund.
Ja, also, mag sein.
Haltung ist ja eher ein Funfact.
Ich habe dann schon eher eine Konzentration auf Menschen. Und da gibt es eben schon Unterschiede in der Bewertung, auch in der gesellschaftlichen Bewertung. Ja, wir haben, wenn wir das gesellschaftlich betrachten, eine Vielzahl von Folgeschäden eben nicht nur gesundheitlicher Natur, zum Beispiel von Alkohol und dem Alkoholmissbrauch oder überhaupt dem Alkoholgebrauch. Ja, wir sehen Alkohol als eine gesellschaftliche Droge, die massive Auswirkungen hat und jetzt nicht nur auf die Gesundheit, wie es oft diskutiert wird, sondern eben auch auf, wie gehen wir miteinander um.
Einen interessanten Gedanken davon fand ich Frau Ascher, die auf Twitter geschrieben hat am 12. Oktober 2021, CN-Gewalt gegen Frauen. kann mich an keinen Fall erinnern, in dem Cannabis bei Partnerschaftsgewalt eine Rolle gespielt hat. Dafür berichtet mir fast jede zweite Betroffene, dass Alkohol die Gewalt des Partners verstärkt und brutaler gemacht hat. Hashtag Cannabis-Legalisierung.
Ja, dieser direkte Gegenüberstellung, die finde ich an dieser Stelle dann schon wieder legitim. Ja, ist nicht gesundheitlich, da würde ich das anders betrachten, aber weil es auch nur einen selbst betrifft in den allermeisten Fällen. Aber hier, Frau Ascher arbeitet selbst intensiv und juristisch mit Frauen, die von Gewalt betroffen sind, twittert dazu, macht da Aufklärungsarbeit und arbeitet im Alltag dazu. Und wenn die, also die da so einen sehr guten Überblick hat, sagt, okay, wir haben hier einen massiven gesellschaftlichen Unterschied, dann würde ich sowas schon ernst nehmen. Ja, und eher aber als auch eine andere Art von Umgang mit Alkohol. Ja, wir haben ja ein extrem relaxtes Verhältnis zur Alkoholverwendung, auch in der Öffentlichkeit.
Du, mir geht sogar als Frau im Alltag schon so, dass es einfach Momente gibt, gerade in der Stadt, wenn du merkst, die Stadt fängt an zu trinken. Es ist irgendwie, es wird dunkel, die Männer, das sind draußen Vater Männergruppen hat. Auf der Straße, die betrunken sind. Ja, ich würde sogar sagen, Helligkeit ist nochmal was anderes. Ich denke jetzt beim Vatertag so an den klassischen Bollerwagen-Ausflug und gegen den, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, Alkohol verbieten, aber ich finde, dass jetzt gerade so die Stimmung in der Stadt nachts, wenn man jetzt U-Bahn fährt nachts und man sieht, da ist irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, 4 Männer stehen da an der Bank, dann achte ich immer drauf, ob die da mit einer Bierflasche stehen oder ohne Bierflasche, weil ich finde, das ist ein Unterschied, ob die gerade von einem Konzert zurückkommen oder was weiß ich, irgendwo herkommen, oder ob die leicht angesoffen da sind und sich plötzlich die Gewaltbereitschaft, die Risikobereitschaft ändert und meistens ins Negative ändert. Und da geht's mir auch so, da sehe ich diese Abstufung, dass Cannabis, es macht mir keine Angst, wenn da jemand kiffend sitzt, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich sehe manchmal in der Stadt, und das haben wir in New York auch viel gesehen, Menschen, die wirklich psychische Probleme hatten, die irgendwie nackig und barfuß rumgelaufen sind und geschrien haben. Inwiefern das jetzt irgendwie durch Cannabiskonsum ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber mir ist es einfach in New York sehr aufgefallen, dass in dieser Stadt sehr viele Menschen rumlaufen, die
gleichzeitig Cannabis konsumieren und eine gewisse, sagen wir mal, geistige Nichtgesundheit sehr deutlich erkennbar von außen mit vorgetragen haben. Das war zu erkennen.
Also genau, und da würde ich jetzt sagen, ich will jetzt mich auch nicht hinstellen und sagen, bei Cannabis ist alles total toll und bei Alkohol ist alles total anstrengend. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die aus Genuss Alkohol trinken und go for it, kein Thema. Aber wenn wir über dieses Moment sprechen, dass Alkohol oft eine Aggressivität vor allem bei Männern verstärkt, dann würde ich sagen, ja, ich habe das in meiner Familie als Erfahrung gemacht. Ich habe das so als Erfahrung als Frau in der Stadt gemacht. Fußballspiele, wir sehen diese zerstörten Zugabteile, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder nach Fußballspielen rumgingen, wo die Leute einfach besoffen ein komplettes Zugabteil kaputtgeschlagen haben. Und das sind Momente, wo ich sagen würde, ich sehe nicht ganz eine inhaltliche Abstufung in Deutschland zu sagen, Alkohol ist so viel weniger schädlich gesellschaftlich in bestimmten Bereichen als Cannabis. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Wobei, wie gesagt, Sternchen wieder, es leuchtet mir auch bei anderen Drogen nicht ganz ein. Ich glaube, dass es viele Drogen gibt, mit denen man einen moderaten Umgang pflegen kann. Obwohl es Leute gibt, die süchtig werden und es dann gefährlich wird.
Was uns eigentlich zu dem Ausblick bringt, zu so möglichen Lösungsansätzen. Also wenn man diesen Gesetzesentwurf sich anschaut, da gab es ja schon mal auch eine öffentliche Debatte darum, ist dieses Eckpunktepapier von Karl Lauterbach und Cem Özdemir, dieses Modell, was dahinter steht, das Zwei-Säulen-Modell, so nennt sich das, ist einmal diese Clubs und das andere mal dieser regionale Modellversuch, also wo dann am Ende eben auch kommerzielle Lieferketten, Zitat, mit dabei sind. Wenn man sich das anguckt, sieht es aus wie eine Legalisierung light. Ja, das ist auch diesem Konflikt mit der EU geschuldet. Das ist, für mich fühlt es sich zum Teil ein bisschen wie eine Verarschung an. Das ist nicht eine Legalisierung, wie man sie sich eigentlich vorgestellt hat, sondern es ist irgendwie so eine Hilfslegalisierung. Aber sei es drum, immerhin, es ist eine Teillegalisierung. Aber wenn wir jetzt in den Ausblick reingehen, dann wäre für mich auf der einen Seite der Business-Aspekt gar nicht irrelevant. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der geschäftliche Aspekt in den meisten Fällen, jetzt nicht bei Drogen, sondern insgesamt in der Gesellschaft, bewirkt, dass man da fortschrittlicher draufschauen kann. Dass man sich lösen kann von bestimmten ursprünglichen Aspekten und dass man da besser mit umgehen kann gesellschaftlich, wenn es da einen Business-Aspekt mit dabei gibt. Und Teil dieses Business-Aspekts, der wäre auf jeden Fall auch, dass wir schon im Gesetzesentwurf, das ist nämlich Teil dieses Leaks, auch die steuerliche Behandlung haben. Das würde nämlich eine Cannabissteuer fällig, die sich auf den THC-Gehalt bezieht. Das bedeutet, je mehr THC irgendwo drin sind, bis zu einer bestimmten Grenze ist es erlaubt,
desto mehr Steuern.
Und wenn wir uns vor Augen führen, dass irgendwie im Jahr 2020 über 2 Milliarden Euro Alkoholsteuer fällig wurden und 14,7 Milliarden Euro Tabaksteuer, dann würde ich sagen, wow, man kann, wenn man da so richtig rangeht, mit Kiffen steuerlich einfach praktisch alles gegenfinanzieren. Sogar die steuerlichen Renten, eigentlich wirklich alles. Komplett WLAN. In ganz Deutschland gar kein Problem. 2 Jahre Cannabissteuer fertig, ist die Laube. Und das ist natürlich eine interessante Herangehensweise auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wenn es so ein Business gibt, dann kann man auch versuchen, eine Form von Kontrolle einzuführen, die vielleicht für alle Drogen gilt. Weil ich glaube, dass der Umgang mit Drogen bei einer Freigabe anders gestaltet werden muss, sehr viel präventiver gestaltet werden muss und sich auch auf Alkohol erstrecken sollte. Ich glaube, dass mit einer Freigabe von allen Drogen eine riesige Chance verbunden ist, nämlich gleichzeitig die bisher schon legalen Drogen einer völlig anderen Kontrolle zu unterziehen, nämlich genau einer solchen Drogenkontrolle. Und da wäre meine Haltung, alle gesellschaftlichen Wirkungen von Drogen neu zu betrachten, neu zu evaluieren und zu überlegen, wie können wir dem entgegenwirken.
Wenn ich mir jetzt so unser ganzes Gespräch ansehe, dann gibt es in meinem Kopf so 2 Wege, die gegangen werden können. Und da ist einmal für mich das Ideal, nämlich direkt alle Drogen zu legalisieren, weil man die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man eben jetzt 2023 schon hat, anerkennt und sagt, okay, wir sehen im Abwasser, die Menschen nehmen alles. Alles ist gerade ein Problem, weil alles nicht legal ist, was, wenn wir jetzt so in diesem ganz klassischen Drogenbereich sind. Das fände ich total gut, wenn man das so angeht. Ich sehe aber total, dass es wahrscheinlich schwierig ist, den Weg so zu gehen, weil wir eben Menschen wie Markus Söder, ganz Bayern und viele Konservative in dem Land haben, die sofort irgendwie die Arme in die Luft schlagen und schreiend wegrennen, wenn es um das Thema Drogen geht. Und deswegen gibt es für mich seit dieser Folge, jetzt seit unserem Gespräch, auch noch einen zweiten Weg, und zwar den der schrittweise Legalisierung. Also es ist zwar ein Wunschbild, es wäre wunderschön, wenn man den ersten Weg gehen könnte, den kann man aber nicht gehen, weil es zu viele Konservative im Land gibt. Und deswegen gibt es den zweiten Weg, und zwar zu sagen, ja, wir gehen jetzt erstmal mit dem Cannabisgesetz. Das öffnet dann vielleicht Tür und Tor für Modellversuche. Und diese Modellversuche können auch andere Drogen beinhalten. Und wahrscheinlich ist es der Weg, den man gehen muss. Diese Salamitaktik bei diesem Thema finde ich persönlich nicht gut. Ich hätte es gern lieber anders und ich hätte auch gern ein anderes Verständnis von Drogen und von den Gefahren. Aber vielleicht ist es genau der Weg, den man gehen muss in einem Land, in dem es eben völlig in Ordnung ist, gesellschaftlich mit einem Bier noch Auto zu fahren. Aber lasst uns bloß nicht über irgendwie chemische Drogen und Cannabis reden, da rennen alle schreiend weg. Ich glaube, dass das nicht mehr der Realität entspricht. Und ich habe letzte Woche beim, ich glaube, Gemischtes Hack war das, gehört, dass Tommy Schmidt erzählt hat, dass er immer ein bisschen schmunzeln muss, wenn man liest, Jugendliche trinken so wenig Alkohol oder rauchen so wenig wie je zuvor. Und er meinte, er muss immer lachen, wenn er das liest, weil er hat das Gefühl, dass die Menschen verkennen, wie viele Drogen aktuell genommen werden von Jugendlichen. Das kommt in Serien vor, man sieht es auf TikTok, es gibt irgendwie richtiges Drogen-TikTok. Und ich glaube, dass das Verschließen von der Realität ist, zu sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um Cannabis und dann ist ja die Welt wieder in Ordnung. Ich glaube, dass der Konsum der Bevölkerung schon 5 Schritte weiter ist und ich glaube, dass man den regeln soll. Ich finde Regelungen immer besser, als das alles irgendwie im Verdeckten und im Verborgenen zu machen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da schon ein bisschen weiter wären. Aber gut, lasst uns über Cannabis-Legalisierung reden. Hier ist es, das Cannabis-Gesetz.
Ja, Leute, das waren unsere Gedanken zum Thema der Cannabis-Legalisierung beziehungsweise zu dem Leak dieses Entwurfs, der ja davor liegt. Nach dem Sommer soll der neue, große, goldene Entwurf kommen. Und wenn da nochmal was spektakulär Neues ist, können wir nicht ganz ausschließen, ob wir darüber auch nochmal sprechen. Aber bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch Feel the News, was Deutschland bewegt, gefällt, dann haben wir überhaupt nichts dagegen, wenn ihr uns empfehlt oder wenn ihr uns bewertet auf den verschiedenen Plattformen. Ihr könnt uns natürlich auch Nachrichten, Reaktionen zukommen lassen, zum Beispiel über soziale Medien, über eure Instagram-Accounts. Wir können nicht auf alles reagieren, aber wir lesen tatsächlich fast alles, was ihr uns schickt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Einen schönen Feiertag. Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.